Das erste Sommerinterview der Offseason. Mein Gast, Deutschlands Shootingstar Danilo Riedmüller. Darüber hinaus gibt's Verletzungssorgen beim DSV und OP-News aus Schweden. Die norwegische Elite misst sich intern bei den nationalen Meisterschaften, Überraschungen garantiert. Und dabei teilt Tajebø uns seine Entscheidung über seine weitere Zukunft im Biathlon mit. Also, ab geht's!
Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Ich bin zurück am Montag und wie ihr seht, es war kein April-Scherz, sondern ich bin wirklich alleine hier. Also, Hendrik ist nicht mehr mit dabei. Das ist nicht nur für euch neu, sondern natürlich auch für mich. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das Ganze alleine hin. Aber ich denke, das wird ein interessanter Weg sein, wie sich das hier weiterentwickelt, wohin sich das auch weiterentwickelt. Aber wichtig ist doch, wir bleiben beim Biathlon und damit bei unserer Lieblingssportart. Und Leute, ihr wisst es ist Off-Season. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr so viel Biathlon auf dem Programm stehen. In dieser Woche standen nochmal die nationalen Meisterschaften in Norwegen an, aber das war's dann auch erstmal. Und das bedeutet dann hier Interviewzeit. Die Sommerinterviews stehen an. Die ein oder anderen von euch werden sicher die ZDF-Sommerinterviews aus der Politik kennen, aber wir machen das Ganze mit wichtigen Leuten, mit Biathleten nämlich. Und mein erster Gast in dieser Saison ist Danilo Riedmüller. Ich weiß nicht, ob ich den Jungen noch vorstellen muss, weil der natürlich in der letzten Weltcup-Saison sowas von durchgestartet ist, aber wer es nicht weiß, Leute, Danilo war schon 2020 Junioren-Weltmeister in der Verfolgung, hat es dann aber erst im letzten Winter so richtig in den IBU-Cup geschafft über die Quali, sich dort festgebissen, seine ersten Podestplätze und Siege geholt und dann natürlich dieses verrückte Weltcup-Debüt in Antholz gegeben, wo er morgens noch angerufen wurde, direkt Siebter wird die WM-Norm knackt und jetzt ist er eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus dem Weltcup-Team, so sehe ich das zumindest. Und das hört sich ja jetzt nach so einem katapultartigen Durchstart an von ihm. Aber wenn man mal zurückblickt, ich habe eben gesagt, 2020 Juniorenweltmeister, dann ist da eine Lücke von 4 Jahren, die gefüllt werden muss. Und da war der Weg zunächst etwas steiniger für Danilo. Er konnte nicht mehr so wirklich an seine starke Juniorenzeit anknüpfen und hat sogar mit dem Gedanken gespielt, das Gewehr an den Nagel zu hängen. Und das war ein interessanter Punkt, denn dabei verrät er mir, dass er an einem bestimmten Ort alles auf eine Karte gesetzt hat, ob es für ihn weitergeht oder nicht. Und dabei habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie hast du es denn wieder aus diesem Loch rausgeschafft, Danilo? Denn das war ja schon wirklich tief. Und jetzt auch nach diesem kometenartigen Aufstieg im letzten Winter. Was kommt als nächstes? Wo sieht er sich vielleicht auch im nächsten Winter oder in der Zukunft? Denn ich glaube, der A-Kader, der könnte im deutschen Team jetzt Zuwachs bekommen. Aber seid gespannt, was er sagt. Aber Leute, ihr kennt's, wir gehen zuerst mal ab in die News.
Frisch gewachst.
Die erste Meldung der Woche kommt aus der Schweiz. Denn hier wird ein Vertrag nicht verlängert, der von Männercheftrainer Remo Krug. Die Schweizer wollen nämlich in Zukunft die Männer und Frauen zusammen trainieren lassen. Also so ein bisschen dieses schwedische Modell fahren, was auch Johannes Lukas die letzten Jahre etabliert hat bei den Schweden. Das Ganze findet dann hier allerdings unter der Leitung von Sandra Flunger und Kein Einerste statt. Sandra Flunger ja auch schon länger Teil des Schweizer Teams, länger schon die Damentrainerin da, die Österreicherin, die ja auch schon bei uns zu Gast war, ne, als eine der wenigen Frauen, die Trainerin im Biathlon ist. Und nach den nationalen Meisterschaften haben die Schweizer dann direkt auch ihre Kader bekannt gegeben. Und hier läuft das Ganze ein bisschen anders ab als in Deutschland. Es gibt verschiedene Stufen. Die höchste Stufe haben erreicht hier nur Sebastian Stalder, wie auch schon im letzten Jahr, und Lena Hecki-Groß, die das letztes Jahr nicht geschafft hatte. Die Stufe wird dann als Nationalmannschaft bezeichnet. Niklas Hartwig, der rutscht eine Stufe ab in den sogenannten A-Kader. Und die Einteilungen sind dann eben immer an bestimmte Erfolge gebunden, wie man dann in der Weltcup-Saison abgeschlossen hat oder ob man vielleicht auch Medaillen oder ja, Siege Podestplätze, wie auch immer, geholt hat. Aber da man hier schon sieht, dass die höchste Stufe nur 2 Athleten haben, einmal Sebastian Stalder und Lena Hecki-Groß, ist schon ziemlich offensichtlich, dass die restlichen Plätze auch noch gefüllt werden und dann sind die Namen, die man sonst so kennt, wahrscheinlich wieder mit dabei. Also es ist sicher nicht ganz so wie in Deutschland, wo der A-Kader so ein kleines Vorzeichen in Richtung Weltcup-Saison ist. Gehen wir eine Stufe weiter nach Deutschland, Leute. Hier gibt es einen herben Rückschlag für Emily Schumann, die sich nämlich im linken Knie das Kreuzband gerissen hat beim Skifahren. Und wer sich damit so ein bisschen auskennt, der weiß, Kreuzband, das ist was, ja, das willst du eigentlich nicht gerissen haben. Ne? Also das ist eine langwierige Sache, da wird man länger mit zu tun haben. Knie könnte eventuell auch ein bisschen instabiler werden in der Folge. Und das gerade in ihrem Alter, wo es ja so gut gelaufen ist im IBU-Cup auch für sie. Sehr bitter, diese Meldung dann zu hören, da sie eben auch eines der aufstrebenden Gesichter des vergangenen Winters war. Und Ähnliches trifft ja auch auf Juliane Frühwirth zu, die ist wohl schwer gestürzt laut Instagram. Also der Start in die Offseason für das deutsche Team erstmal nicht so gelungen. Auf der anderen Seite, in Schweden hat sich Martin Ponsiluoma nach seinen langen Leistenproblemen jetzt einer OP unterzogen, die wohl sehr gut verlaufen sein soll, wie sein Trainer Johannes Lukas sagt. Und ich glaube, das ist auch so mit der beste Zeitpunkt jetzt für eine OP. Also direkt nach der Saison, wo dann nicht mehr viel ansteht. Er war ja jetzt auch schon bei den nationalen Meisterschaften in Schweden nicht mit dabei, was wahrscheinlich dann der Grund dafür gewesen ist. Und dann eben wieder schnell zu recovern, diese Pausephase, die man hat, jetzt auch zu nutzen und dann möglichst viel Zeit wieder zu haben, um aufzubauen für den nächsten Winter. Was auch diese Dame hier sicher gebrauchen könnte, Chloé Chevalier, von der hat man im letzten Winter ja auch nicht viel gesehen. Eine, die sonst im französischen Team eine große Rolle gespielt hat, sei es bei den Staffeln oder auch schon Podestplätze im Weltcup geholt hat. Und die hat jetzt verkündet, dass sie wohl pfeifersches Drüsenfieber zu Beginn der letzten Saison hatte. Was oft nicht ganz so wild ist, aber schon auch einen Athleten oder eine Athletin länger beanspruchen kann. Und man findet dann eben nicht ganz so schnell wieder zurück in seine alte Form. Sie hat sich ja dann auch im Januar eine Auszeit genommen, nachdem sie zurück in den IBU Cup musste, war aber ja auch schon wieder in Obertiljach im IBU Cup zum Abschluss mit dabei und hat sich da auch wieder ganz gut gezeigt. Also ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen, dass sie zurückkommt. Ähnliches trifft auch auf Paula Botté zu. Die 23-Jährige wurde auch von chronischen Schmerzen zu einer Pause gezwungen und ist damit auch von der Bildfläche komplett verschwunden bis zum Ende des letzten Winters im IBU Cup. Und das ja auch zwei große Namen, wo man wieder ganz klar sagen kann, dieses Niveau in Frankreich bei den Damen, das nimmt einfach nicht ab. Ne? Also die kommen da sicher auch wieder zurück, dann hast du auch noch viele junge Damen, die ins Team drängen und im Sommer jetzt sicher auch nochmal einen Sprung machen wollen und das auch safe können. Und dann hast du auch noch diese etablierten großen Namen mit Julia Simon, Justine Bresser-Boucher, Lou Jean Monod oder auch Sophie Chauveau. Also es ist einfach ein super starkes Team, was nicht schwächer zu werden scheint. Dagegen wird das schwedische Damenteam eine Dame verlieren, also Tilda Johansson, die hat sich ja auch vor längerer Zeit im Januar abgemeldet, die IBU Cup Gesamtsiegerin der Vorsaison noch und das sogar auf unbestimmte Zeit und hat jetzt aber schnell gemerkt, dass sie ihre Karriere doch weiter fortsetzen will, das aber auf eigene Faust. Also sie trennt sich vom schwedischen Nationalteam, weil sie mit diesen ständigen Vergleichen und dem ganzen Stress, den ganzen Drumherum, sei es auch was Ernährung betrifft oder auch Trainingszeiten und Zielen, nicht klarkommt und sie hat das eigentlich auch schon letzten Winter fertig gemacht und deshalb wollte sie erst gar nicht antreten, ist nur angetreten, weil sie eben diesen extra Startplatz hatte durch den IBU Cup Gesamtsieg. Ja, und kapselt sich damit ab vom Team, was sehr ungewöhnlich ist und auch nicht immer gerne gesehen wird. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das vielleicht sogar hilft. Weil ich glaube, so ein flexibler Ansatz, der ist gar nicht so verkehrt, wenn man damit besser klarkommt und sich damit auch mental besser einfinden kann. Allerdings fehlen dir dann eben auch diese Vergleiche, die sie vielleicht nicht so gerne mag. Aber hin und wieder braucht man das sicherlich. Deshalb bin ich gespannt, wie sie sich dann spätestens wahrscheinlich in Idre im November bei den Preseason-Wettkämpfen zeigt. Wird. Ja, und eine, die kann es nicht lassen, Leute. Kaisa Mäkeräinen, mittlerweile 41 Jahre alt, hat so ein kleines Comeback gegeben. In Kontiolahti standen auch die nationalen finnischen Meisterschaften an. Und eigentlich wollte sie nur hier bei der Staffel starten, weil da zu wenig Damen am Start waren. Ist dann auch noch sogar Zweite geworden und hat dann gedacht, oh, das ist jetzt hier so gut gelaufen, da laufe ich doch auch noch den Sprint mit. Und das 4 Jahre nach dem Karriereende. Also einfach verrückt, diese Frau. Ich meine, sie ist auch die letzten 1-2 Jahre oder so immer mal wieder da mitgelaufen und hat da teilweise sogar noch den Titel gewonnen, obwohl sie gar nicht mehr aktiv war. Also ist sicher noch teilweise im Saft, das sieht man auch immer mal wieder in den sozialen Medien. Aber mit Platz 4 im Sprint ja auch gar nicht so schlecht hier abgeschlossen. Also knapp am Podest vorbei, aber doch noch weit weg von der Form vergangener Tage. Erika Jenka, die gewinnt hier 3-mal Gold bei den Damen, also mit der Staffel und dann im Massenstart und im Sprint. Bei den Männern ist es 2-mal Tero Seppälä vor Otto Invenius. Also wenig überraschend, würde ich sagen. Ganz anders mit den Überraschungen sah das aber bei den nationalen Meisterschaften in Norwegen aus. Besonders bei den Herren, also Alta Geilo, ja? Damit will ich mich jetzt hier nicht für die Jugendwörter des Jahres 1995 bewerben, sondern das sind die letzten beiden Orte der nationalen Meisterschaften in Norwegen gewesen. Also als Deutscher denkt man sich da auch, was ist da denn los? Aber gut, dieses Jahr war es dann eben in Geilo oder Jailo, wie die sagen in Norwegen. Und vorab für uns alle die frohe Botschaft, Taje Bø, der macht mindestens noch eine Saison weiter. Er meint, mehr hat wohl dafür gesprochen, als dagegen aufzuhören und hat dann auch eher nach dem Bauch entschieden und er findet es auch einfach cool zu sehen, dass er auch mit 35 noch besser werden kann, will aber anscheinend jetzt auch so diesen Weg seines Bruders gehen, also mehr Zeit zu Hause mit der Familie verbringen in der Vorbereitung. Es könnte also sein, dass er nicht mehr alle Trainingslager mitmacht oder vielleicht auch dann ja viel zu Hause in seiner Heimat trainiert alleine, weil er aber auch glaubt unter anderem, dass seine Verlobte Gita ein großer Teil seines Erfolgs ist, denn er ist in den letzten Jahren oder seit er auch mit ihr zusammen ist, wohnt, wie auch immer, besser als je zuvor. Und er glaubt, sie hatte echt einen großen Anteil dran. Und es war natürlich auch so ein Punkt, der wurde dann jedes Mal angesprochen an dem Wochenende beim NRK, wenn er dann im Interview war, was natürlich auch immer der Fall war. Sein Bruder war nicht dabei. So wie ich das verstanden habe, war der Hauptgrund, dass er ein Sponsorenmeeting hatte in Frankreich und deshalb hier nicht angereist ist. Eigentlich wollte er in der Staffel starten, hat es dann nicht getan, ist also wahrscheinlich erst gar nicht angereist. Und Ingrid Landmark-Tandrevold und Caroline Aufwigstad-Knotten, beide krankheitsbedingt nicht dabei, waren wohl wieder gesund, aber wohl noch nicht ganz fit und deshalb Fokus auf die Offseason und jetzt hier nichts riskieren. Aber diese nationalen Meisterschaften, das ist auch immer so ein Punkt, wo diese ganzen aufstrebenden Talente aus Norwegen sich zeigen wollen. Ja, gerade den großen Namen aus dem Weltcup eins auswischen. Ich denke vor allem bei den Männern, also ist das schon ein richtiges Prestigeduell, wenn du hier vorne bist und vielleicht jemand bist von den Jungen oder die sich sonst im IBU Cup erst durchsetzen müssen oder überhaupt da reinkommen wollen. Wobei es fällt auch deutlich auf, dass viele der Weltcup-Stars oft nicht mehr so wirklich in Form sind. Also jetzt auch hier war der Zeitpunkt auch sehr spät gewählt, ziemlich genau 3 Wochen nach Saisonende. Taye Bö hat zum Beispiel gesagt, dass er seit Kanada nicht mehr Ski gelaufen ist und auch nicht mehr geschossen hat. Schießen sei wohl nicht so ein Problem, aber das Laufen, das merkt man dann schon. Und auch er und Johannes Dolle Schäfthal oder Vetle Schorsa Christiansen haben dann nachher auch gesagt, ja, man hatte wieder mal diesen Blutgeschmack im Mund nach dem Sprint, weil man einfach dann über die Grenze hinausgegangen ist. Und das passiert ja als erfahrener Sportler eigentlich doch recht selten, würde ich sagen. Und ich persönlich fand es auch absolut verrückt, hier zum Beispiel am Samstag zu sitzen bei 25 Grad, also schon so ein wirklicher Frühsommertag. Und dann gucke ich da in den Stream beim NRK rein und Jailo präsentiert sich als absolutes Winterparadies. Also Schneemassen wirklich noch kopfhoch, dazu auch noch Schneefall sogar. Es gab auch so einen Vorbericht mit Vetle Schorsa Christiansen, das ist ja sein Heimatdorf da, Jailo, hat da die Leute vom NRK so ein bisschen rumgeführt und die ganze Stadt war wirklich zugeschneit, inklusive der Straßen. Also da habe ich mir auch gedacht, so weit können die doch gar nicht weg sein von uns, die Norweger. Aber anscheinend ist es so. Also schon Wahnsinn. Lass uns doch direkt mal reingehen, Leute, in den Sprint der Damen. Den gewinnt nämlich Juni Arnekleiv und dahinter hat man 2 Nachwuchsathletinnen. Nämlich die 20-jährige Maren-Sophie Brenaregran und die 17-Jährige, also so steht es zumindest im Datacenter, denn in Norwegen wird sie als 18-Jährige geführt, aber ist wohl im Dezember 2006 geboren, also wenn ich richtig gerechnet habe, dann sollte sie jetzt noch 17 sein. Julie Tronerud Kvelvane, und das soll ja wohl ein absolutes Supertalent sein mit ihren 17 Jahren, schießt auf jeden Fall hier 0 Fehler, trifft also alles, genauso wie Brenaregran. Ist aber dann ja keine Sekunde hinter ihr und beide haben so circa 14 Sekunden auf Juni Arnekleiv Rückstand, die einen Fehler geschossen hat. Aber diese Juli Kvelvane wurde schon letztes Jahr in Norwegen ganz groß angepriesen. Da hat sie nämlich 7 von 9 Norwegen-Cup-Siege geholt. Ist auch wohl ein großes Schießtalent, weil sie damals das erste Mal dann auch mit Waffe auf dem Rücken gelaufen ist und ja diese Abläufe voll drin hatte. Letztes Jahr war sie noch 28. hier im Sprint. Mit einem Fehler von 98 Starterinnen und jetzt eben 3. Und diesmal haben sogar deutlich mehr mitgemacht mit 154. Also was für ein riesiges Feld. So viele hat man nicht mal im Weltcup oder IBU Cup. Ja, und sie ist auch schon ziemlich eindeutig mit ihren Zielen. Ne? Sie sagt, sie will die Beste werden wie Johannes Thingnes Bø. Also die nimmt sich einiges vor, aber ich finde, solche Ansagen machen doch unheimlich Bock, das dann auch mitzuerleben. Wie wird sie sich entwickeln und kann sie wirklich auch irgendwann mal oben mitspielen oder vielleicht wirklich so erfolgreich werden? Und damit dürfte es ihr ja sicher auch an Motivation nicht fehlen, wenn man solche Aussagen von sich gibt. Vielleicht ist sie ja auch eine, die wir schon im nächsten Winter dann im IBU Cup sehen könnten. Also Julia Tannheimer ist ja dann ähnlich alt gewesen in diesem Winter, wie sie dann wäre. Bin ich mal gespannt, denn sie war jetzt auch nicht ganz so zufrieden mit ihrem Winter, also Kvelvane. Aber ich glaube, den Namen, den sollten wir uns alle merken. 4. wird dann hier die große Favoritin für mich. Ida Lien ist auch hier natürlich die schnellste gewesen, aber schießt eben 2 Fehler und damit ja 1 zu viel für den Sieg. Und eine Maren Krakstad-Johansen wird dann hier mit 2 Fehlern zum Beispiel nur 21. hat dann schon 1 Minute 51 auf eine Juni Arnekleiv. Das ist schon wirklich viel, denn am nächsten Tag schlägt sie dann zurück und holt sich den Hattrick im Massenstart der Damen, denn Marte Krakstad-Johansen gewinnt das Ding hier zum 3. Mal hintereinander bereits bei den nationalen Meisterschaften. Musste sich wohl auf der Schlussrunde noch in Acht nehmen, denn ich glaube, wäre die Strecke ein bisschen länger gewesen, dann hätte Maren Kirkeide oder Schirkeide heißt sie anscheinend, wie ich das an diesem Wochenende so mitbekommen habe, sie fast noch bekommen. 7 Sekunden hinter ihr, hat auf der Schlussrunde nochmal ordentlich Gas gegeben, aber insgesamt auch einen Fehler mehr geschossen und da war dann eben nicht zu machen gegen Kragstad Johansen, die mir richtig gut am Schießstand gefällt. Ich habe es damals schon in Östersund gesagt. Also die schießt wirklich wie ein Uhrwerk, super schnell und da bewegt sich fast gar nichts auf der Waffe. Und was mir auch an diesem Wochenende sehr stark aufgefallen ist bei den Staffeln, die es dann zum Schluss noch gab, nachdem die Sprints und Massenstarts waren. In Norwegen sieht man keinen Athleten, keine Athletin, die beim Nachladen aus dem Anschlag gehen. Also da kann man wirklich mal ein Auge drauf werfen. Das ist so drin bei denen. Wirklich unglaublich. Vor allem finde ich es beeindruckend, weil Norwegen immer so eine Nation war, die sich am Schießstand wirklich schwer getan hat und eher so übers Laufen gekommen ist in den frühen 2000er Jahren noch oder auch 2010er Jahren. Und ich finde, mittlerweile hat sich das doch deutlich gewandelt, denn ja auch die Männer haben im letzten Winter mit Abstand am besten geschossen, kommen also nicht immer nur übers Laufen, wo sie auch die Besten sind, aber am Schießstand treffen sie dann auch noch am meisten. Wer die Rennen nicht gesehen hat, der kann das auch gerne nochmal nachverfolgen beim NRK und das sogar mit AI-Untertiteln. Also man kann verstehen, was da so ungefähr gesagt wurde, ist dann immer ganz interessant im Nachhinein nochmal sich das anzugucken. Aber auch nochmal eine Empfehlung, das kann man sich nämlich auch nochmal angucken, der Massenstart aus dem letzten Jahr bei den nationalen Meisterschaften. Da haben sich nämlich Marte Kragstad Johansen, Ingrid Landmark-Tandrevold und Jenny Enert auf der Schlussrunde noch ein Battle gegeben bis zur Ziellinie. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und damit lass uns mal rübergehen zu den Männern, denn hier haben wir dann einen Überraschungssieger, Simen Hjelmeset Kjerkeide. 23 Jahre alt, ja, und wie der Name schon sagt, das ist der ältere Bruder von Maren Kjerkeide, hat hier auch die beste Laufzeit gesetzt und gewinnt hier mit 2 Fehlern. Also das war ein absolut kurioses Rennen. Ich habe ja schon eben drüber gesprochen, dass die Männer sich sehr schwer getan haben teilweise. Also die Weltcup-Elite, weil sie teilweise nicht vorbereitet war oder gar nichts gemacht hat. Und das sieht man hier auch eindeutig. Also ich meine, Johannes Dohle-Schäfthal, der wird zwar Zweiter hier, mit 6 Sekunden Rückstand nur, hat allerdings auch einen Fehler weniger geschossen und ist auf der Schlussrunde richtig eingegangen, was man ja so gar nicht von ihm kennt. Svere Dahlen Aspenes, der im Vorjahr gewonnen hat, der wird hier Dritter, auch immer noch schnell unterwegs, aber schon Wahnsinn, dass ein Kjerkeide die beste Laufzeit hier setzt, der sonst ein paar Mal im IBU Cup gestartet ist, aber da noch nicht so groß für Aufsehen gesorgt hat und dann auch schnell wieder raus war aus dem Team. Taje Bö, der wird hier Fünfter, hat aber auch schon fast eine Minute Rückstand auf Kjerkeide läuferig und feuert hier aber eine Stehenserie raus. Also da hat auch Sigimar Sehma durchatmen müssen. Unfassbar, hat sich zwar Zeit gelassen bis zum ersten Schuss, aber dann innerhalb von circa 5 Sekunden waren die Scheiben alle weg. Also wer das nicht gesehen hat, das sollte man sich nochmal geben. Und viele große Namen findet man sehr weit hinten. Stjoleholm Lagereid trifft hier alles, wird nur Zehnter, also gar nicht klargekommen. Läuferig 1,46 auf Kjerkeide, insgesamt 1 Minute 1, weil er eben deutlich besser geschossen hat. Philipp Hjelt Andersen, der musste sich hier zeigen, hat es nicht getan, nur 14. geworden mit 3 Fehlern. Und viel weiter unten finden wir dann noch den Mann, der hier am meisten Jubel bekommen hat von den Zuschauern, Vetle Schorstad Christiansen, vor heimischer Kulisse 22. geworden. Und das mit nur einem Fehler. Also der war überhaupt nicht fit und sah auch nicht mehr so aus. Also der hat sich schon sehr schwer getan auf der Strecke. Interessant auch, dass hier ein Alexander Oos mit dabei ist, 44 Jahre alt. Also die einen oder anderen werden den noch kennen von früher. Der hat auch im Interview gesagt, er trainiert eigentlich noch jeden Tag, wenn es möglich ist. Und das hat man auch am Schießstand gesehen. Also der hat da noch ordentliche Serien rausgefeuert. Da würde ich sagen, das kriegst du nicht mehr hin, wenn du jetzt 5 oder 10 Jahre nicht mehr geschossen hast. Oder auch wenn da nur ein Jahr Pause zwischen ist. Also diese Abläufe, die hat er sowas von drin. Der macht da echt noch viel anscheinend. Und Alexander Hjelt Andersen, der größere Bruder von Philipp Hjelt Andersen, war auch nochmal mit am Start. Der hat ja letztes Jahr schon seine Karriere beendet. Der meinte aber hier zu Hause, denn beide kommen wohl auch aus Geilo, lässt er sich das nicht nehmen und startet hier nochmal. Aber der konnte kein Ausrufezeichen mehr setzen. Denn vielleicht war für ihn ja auch die Hoffnung so ein bisschen da, sich hier nochmal zu zeigen und dann vielleicht doch nochmal zurückzukommen. Und super kurios natürlich, dass Endre Strømsheim 52. wird mit nur 2 Fehlern, fast 3 Minuten Rückstand auf den Sieger. Also der ist meiner Meinung nach auch seit Oberhof, seit seinem Sieg da in der Verfolgung, total von der Rolle. Also irgendwie hat er seine Form komplett verloren oder vielleicht hat er auch sein Lebensziel erreicht und jetzt ist irgendwie ja der Druck weg. Ich weiß es nicht. Also ganz komisch, was man da von ihm sieht in den letzten Wochen und Monaten. Trotzdem, eines der größten Highlights hier natürlich der Massenstart der Männer, also mit 44 Teilnehmern sogar. Das ist mal ein richtig großer Massenstart und auch hier eine Überraschung. Harald Øygard, 27 Jahre, der kocht hier Taje Bø auf der Schlussrunde ab und holt sich das Ding. Gewinnt hier mit nur einem Fehler, Taje Bø auch einen Fehler geschossen. Also ich glaube, wenn man einen Taje Bø auf der Schlussrunde fertig macht, dann muss man schon was drauf haben und ja, hatte er auf jeden Fall. Auch eine interessante Personalie dieser Øygard, der hat 2016 2-mal Gold geholt und 1-mal Bronze bei den Jugendweltmeisterschaften, also noch nicht mal Junioren. Und seitdem In 8 Jahren hat er nur 6 IBU-Cup-Rennen bestritten, sonst kein internationales Rennen mehr. Und das letzte war auch im Dezember 2022. Also das ist so ein Norweger, der kämpft sich hier irgendwie durch, probiert's, ne? Mit 27 ja auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch dabei. Und für den ist sowas natürlich ein riesiger Gewinn hier, wenn er dann mal die Elite ausstechen kann und dann so einen nationalen Titel hier holt. Und nachher war auch sein Vater noch kurz im Interview, der war emotional wirklich tief berührt. Da ist auf jeden Fall kein Auge trocken geblieben und natürlich schön, so eine Story zu sehen. Ich bin allerdings skeptisch, wie das weitergeht mit so einem Athleten. Also eigentlich hat er ja keine Chance auf den IBU Cup. Da müsste der schon schön wirklich ausrasten dann im November und sich da richtig stark präsentieren und die anderen wirklich ausstechen, damit er wirklich wieder eine Chance bekommt. Aber ansonsten kriegen da die Jüngeren den Vorzug oder auch die starken Namen, die man da sonst so sieht, wie zum Beispiel Martin Uelderl oder ein Mats Överby oder natürlich auch ein Johan Olaf Botten. Aber vielleicht auch ein Philipp Fjeld-Andersen, der dann hier Dritter geworden ist. Und er meinte, für ihn hat sich das wie ein Sieg angefühlt. Ne? Denn das ist natürlich wichtig für ihn, sich nochmal zu zeigen, nachdem er ja eine Zeit lang im Weltcup und sogar ja im Olympiateam 2022 war und ja auch schon 2 Podestplätze im Weltcup geholt hat und jetzt letzten Winter komplett raus war, ist ja teilweise aus dem IBU Cup geflogen, gar nicht mehr zurückgekommen und deshalb sehr, sehr wichtig für seine weitere Zukunft, sich hier nochmal zu zeigen. Denn da ist ja auch die Frage, ob er seinen A-Kaderplatz halten kann. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Norweger schon am Montag dann jetzt auch ihren Kader bekannt geben werden oder ihre Kadereinteilung. Und interessant war auch bei dem Rennen, dass es hier eine Wette gab so ein bisschen, weil es war zwar immer noch dieses Winterparadies und es hat auch sehr stark geschneit, aber einige Athleten haben auch auf Regen gewettet, weil es doch deutlich wärmer geworden ist. Also es waren vorher wirklich Minusgrade über Tag und dann an diesem Samstag hier schon Plusgrade und Sonntag wurde es dann nochmal wärmer. Und einige haben gedacht, ja, dieser Schnee, der angekündigt ist, der könnte vielleicht zum Regen werden und dann haben sich einige auch ordentlich verpokert, was das Wachs angeht. Also einige Ski, die sind hier überhaupt nicht gelaufen und deshalb haben wir auch insgesamt hier wieder echt kuriose Laufzeiten und das ist echt schwierig zu bewerten. Ne? Also auch dann eben mit der Form der Athleten und wer hat dann die Ski von denen gewachsen? Schnellster war auf jeden Fall hier Sverredalen Aspenes, der aber nur 12. wird dann mit 7 Fehlern und auch hier Schirkeide wieder der Zweitschnellste. Also das ist auch dann interessant zu sehen, dass er sich zweimal hintereinander so durchsetzen kann. Ja, aber auch in Stühlerholm Lagreit wird dann hier mit 2 Fehlern nur 6. verliert noch einen Zielsprint gegen Martin Uelderl. Ich glaube, es ist keine Schande. Also gerade auch dann so ein Junger, der sich natürlich dann zeigen will im 1-gegen-1-Duell gegen so einen starken Mann wie Stühler. Johan Olaf Botten wird nur 8. Der hatte den Sieg in der Hand, schießt aber beim letzten Schießen dann noch 3 Fehler, nachdem er davor nur einen hatte. Fällt damit also nochmal weit zurück. Und auch hier wieder im Wettlichtschosser Christiansen mit 2 Fehlern, 15. Ja, also im Weltcup, Leute, ihr wisst, da wäre der wahrscheinlich vorne mit dabei gewesen. Genauso wie ein Johannes Dorle Schäftal hat zwar 5 Fehler geschossen, wird aber dann auch nur 20. Endre Strömsheim mit 5 Fehlern 23. Die großen Namen hat es dann wirklich auch durchgereicht. Auch 2 Deutsche mit am Start gewesen, Markus Schweinberg und Fredrik Madersbacher auf der 34 und 36. Und dann gehen wir doch mal rein in den nächsten Tag, der dann eben deutlich wärmer wurde und deutlich windiger in die Staffel der Damen. Und das war auch wirklich ein absolut kurioses Rennen hier. Also zunächst erstmal riesige Abstände wegen diesem ganzen Wind. Also Platz 1, 2, 3, die waren teilweise schon jeder 2 Minuten auseinander. Das zieht sich dann aber gegen Ende irgendwie wieder zusammen, weil dann vorne wieder Fehler fabriziert wurden und dann kocht eine Ragnhild Femsteinevik wirklich auch noch Juni Arnekleif auf der Schlussrunde ab und holt den Sieg für ihr Team. Arnekleif sah aber auch wirklich nicht mehr gut aus, also stehen schon fast K.O., würde man im Boxen sagen. Und Juli Tronerud-Kvelvane, die ich eben noch erwähnt habe, das junge Talent, ist hier auch wieder mit im Siegerteam mit dabei. Also für sie natürlich super erfolgreiche nationale Meisterschaften. Und es gab auch noch ein unfassbares Foto, finde ich, um Platz 3 zwischen Emilie Kalkenberg und Thorstein Ritt. Also ich konnte selber nicht sehen, wer da vorne ist in der Zeitlupe. Das war schon unfassbar eng. Aber Marie Thorsteins Ritt hat es dann am Ende gerichtet und verweist wirklich Emilie Alkheim-Kalkenberg auf Platz 4 mit ihrem Team. Also damit auch wieder eine super spannende Staffel zum Abschluss. Hat sich gelohnt, hier nochmal reinzuschauen. Und ähnlich sah es auch bei den Männern aus, wo der Wind echt nochmal zugelegt hat. Also man muss wirklich sagen, ich fand es schon grenzwertig, dass man das hier noch laufen lassen konnte. Aber der ein oder andere Athlet hat sich dann doch hier gut zurechtgefunden. Und auch hier kommt dann der Schlussläufer der Norweger, Vetle Schorster Christiansen, für sein Team als erster zum finalen Schießen und schießt dann, ja, fast schon wie bei der WM-Staffel, 3 Strafrunden. Hinter ihm folgt dann Taye Bö und kommt ohne Strafrunde davon, zieht an Vetle vorbei. Und dann kommt auch noch der junge Havard Tosterud, 20 Jahre alt und läuft auch noch an Vettel vorbei, der überhaupt nicht mehr mithalten konnte und da überhaupt nicht mehr rankam an den jungen Kerl. Und wird dann wirklich noch Dritter, obwohl der bei dem Wechsel 1 Minute 30 Vorsprung hatte vor Taye Boe. Also ja, verrückte Sachen gibt's, aber deshalb lieben wir doch eigentlich auch diese Staffel, weil eben so viele unvorhersehbare Dinge passieren können. Und ich fand auch dieser Wind, der hat's dann echt nochmal besonders brisant gemacht. Aber wenn man dann am Ende auch mal auf die Abstände guckt, also Platz 2 hat da schon 1 Minute 5, dann Platz 3, 2 Minuten 3, dann Platz 4, 5 Minuten 30 und dann geht's schon weiter hoch auf über 6 Minuten. Also hier wurden auch einige überrundet, aber die wurden anscheinend nicht rausgenommen wie im Weltcup, sondern durften weiterlaufen, denn das letzte Team, was ich hier sehe, das hat sogar 34 Minuten Rückstand. Also die sind irgendwie nochmal ein zweites Rennen gelaufen. Und allgemein diese Zeit hier, 1:38 haben die Sieger gebraucht mit dem Team von Taye Boe. Und ich habe mal geguckt, im Weltcup, da haben die 1:17 als längstes gebraucht im vergangenen Winter. Also da sieht man schon fast 21 Minuten länger, wie krass dieser Unterschied hier doch ist. Liegt zum einen sicher an den Läufern, aber ja, es ist auch durch das wärmere Wetter deutlich tiefer hier geworden. Die Athleten haben sich sehr schwer getan und dem einen oder anderen war auch wirklich die Müdigkeit schon anzusehen hier bei den Herren. Unter anderem auch Stühlerholm Lagreit, der so an sich noch ganz fit aussah und auch liegend echt noch eine saubere Serie rauszimmert, aber dann stehend keine Scheibe trifft. Also alle 8 Patronen gehen daneben und er muss dann 5-mal in die Strafrunde und wirft sein Team damit ganz weit zurück, was auch gut besetzt war, unter anderem Johannes Dolle Schäftal noch mit bei ihm dabei. Und es ist ja auch verrückt zu sehen, dass die hier wirklich 26 Teams stellen können mit 4 Männern. Bei den Damen waren es ja immer nur 3 Teilnehmerinnen, weil die anscheinend dann kleinere Teams haben, dafür aber auch dann mehr Teams, weil es da eben nicht ganz so viele Teilnehmerinnen gibt. Ey, aber für mich ein gelungener Abschied hier für diese Wintersaison und ich fand's cool, das nochmal anzusehen. Ich lieb's generell, da in Norwegen nochmal reinzugucken und Leute, guckt's euch an, wenn ihr das nicht gesehen habt, das lohnt sich wirklich. Aber nach meinem viel zu langen Monolog geht's jetzt weiter hier ins Interview mit Danilo Riedmüller, damit's nicht so aussieht, als wäre ich total verrückt und würde nur noch mit mir selber reden. Ab geht's und viel Spaß mit der Story von Danilo Riedmüller.
Auf die Runde.
Hi Danilo.
Hallo, hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, Danilo, freut mich erstmal, dass du hier bist. Ich habe dich ja gerade nochmal erwischt, bevor es in den Kurzurlaub geht, richtig?
Ja, richtig, genau. Wir fahren mal für ein paar Tage nach Hamburg, mal die Stadt anschauen, was da so gibt, was uns da erwartet und ja, grobe Pläne haben wir, aber alles weitere, mal sehen, auch mal überraschen lassen.
Also ich höre raus, ist dein erstes Mal in Hamburg.
Tatsächlich, aber man ist immer für neue Sachen bereit. Ja. Mal schauen, was unsere Stadt zu bieten hat.
König der Löwen noch angucken, ne?
Vielleicht, wer weiß, wer weiß.
Ja gut, die Saison, die ist ja jetzt schon seit 2 Wochen Geschichte, Danilo. Wie hast du dich seitdem fit gehalten?
Ich habe erstmal vernünftig die Beine hochgelegt. Naja gut, ich war ein paar Mal laufen, ein paar Mal Fahrrad fahren. Die Radvorbereitung für Mallorca muss ja auch stattfinden. Ja, ansonsten die dritte Woche jetzt nach dem Saisonende. Und ich genieße eigentlich auch mal ein bisschen die Zeit neben Sport und nach der Saison.
Aber du machst wahrscheinlich schon jeden Tag ein bisschen was, oder? Also jetzt nicht, dass du nur rumliegst.
Nee, man macht schon was. Mal ein bisschen laufen gehen, mit Hund spazieren, mit Fahrrad fahren und genau solche Sachen.
Ja, perfekt. Okay, lass uns mal ganz vorne bei dir anfangen. Erzähl uns doch erstmal, wie hast du denn überhaupt den Weg zum Biathlon gefunden?
Also ich habe angefangen damals beim Mountainbike, also damals mit Fahrradfahren in meinem Heimatort in Schiefeinhassefelde. Und dort war es dann im Winter immer so, das war, als es dann noch Winter gab, schwierig war mit Fahrradfahren und da habe ich immer rumgelungert, wie man es halt früher so gemacht hat. Und dann habe ich meinen Vater mal mit auf Ski genommen und weil der Skiverein also Felde neben dem Mountainbike-Fahren, Mountainbike-Sparte oder der Fahrradsparte noch so aus dem Begriff, also aus dem Wort schon herauszuhören ist, Skiverein eine Skisparte hatte und da hat er mich mal hingeschickt mit ein paar Bretter und dann sollte ich da mal loslaufen und die haben auch ganz gut erkannt, dass ich ein bisschen was in den Knochen habe. Ja, dann auch mal ein paar Rennen mit ihm gemacht, mehr schlecht als recht. Aber irgendwo hat mich denn doch das auch gelockt und ich habe das dann weiter verfolgt, auch mit Unterstützung meiner Eltern und auch in Kommunikation mit den Trainern dort vor Ort. Das war alles ehrenamtlich, also das ist alles nicht so, noch nicht mit Leistungssport zu verbinden gewesen. Aber so hat es angefangen mit Langlauf und im Verlauf dessen habe ich oben auf dem Landesleistungsstützpunkt damals noch in Klaus-Erzeller-Feld oben auf dem Sonnenberg bei Torfhaus ist er immer noch in der Skistand und da habe ich immer die Biathleten rumherflitzen sehen mit Wasser auf dem Rücken und das fand ich ganz interessant und habe das zu Hause erzählt und ratzfatz war ich dann mal beim Probetraining angemeldet, damals noch bei Frank Spengler und Rico Ulich. Die haben auch sofort halt mein Potenzial irgendwo erkannt und dann ratzfatz war ich dann ab 2011 mit dem Boot gewesen.
Okay.
Und seitdem, ziehe ich das so durch.
Ja, hört sich ja irgendwie easy an bei dir. Ich habe auch gelesen, das war so mit 10 Jahren, ne, als du den Weg zum Biathlon gefunden hattest. Aber jetzt habe ich schon rausgehört, du hattest vorher so ein bisschen Langlauferfahrung schon gehabt.
Genau, ja, ja. Also ich habe, weiß nicht, wann habe ich da angefangen, 2006, 2007 rum, habe ich so die ersten Skierfahrungen gemacht und genau von dort an dann immer ein bisschen weiter auch stetig gefördert und verbessert und so ging das dann damals los.
Okay, jetzt hast du gerade ja gesagt, dein Potenzial wurde früh erkannt und mich interessiert, wie das so bei dir ablief. Ne? Du bist ja dann wahrscheinlich da im Biathlon-Training, so ich denke mal 2-3 Mal die Woche oder so. Wie fängt das an im Jugendbereich? Keine Ahnung. Aber irgendwann folgt dann vielleicht dieser Sprung ans Sportinternat und ab wann weiß man denn überhaupt, dass Biathlon so eine mögliche Karriere für dich ist?
Ja, das habe ich selber erst ziemlich spät erkannt. Also angefangen hat das ja, wie gesagt, 2010, 11 rum, wo mich meine Eltern dann in der Woche noch 2 Mal rüber nach Klausthal-Zellerfeld fuhren. Das sind noch jeweils immer 1,5 Stunden Fahrzeit hin und zurück. Das ist 2 Mal die Woche zum Training. Ja, so das angefangen halt. Und der Wechsel dann aufs Internat, das war 2011. Müsste das gewesen sein, dann gleich im Anschluss das Jahr, weil die ständige Dauerbelastung oder die Zeitbelastung mit der Fahrerei meinen Eltern, das war halt auch nicht immer zu zumuten irgendwann. Und irgendwann kam halt immer der Entschluss auch aufgrund anderer Sportler, die den gleichen Weg gingen wie ich. Also Hans Kölner und seine Schwester Vanessa Kölner hat das damals auch gemacht. Stefanie Jesse und ging auch den gleichen Weg und mit den Eltern kurz geschlossen, wie das so ist, wie sich das handhabt. Und dann ratzfatz war ich selber auf dem Internat. Und ja, und ich denke mal, was war die Frage gewesen, wie ich das erkannt habe?
Wie man das erkannt hat, dass du vielleicht Talent hast für den Biathlon?
Ich müsste dich mal die Trainer fragen, wie sich das zusammensetzt. Sicherlich auch aus durch körperliche Voraussetzungen, dass ich schon immer sehr kräftig war oder ich würde sagen stämmig und dass ich irgendwo aber auch so einen gewissen Quälgeist in mir hatte, dass ich sagen konnte, ja, es tut zwar weh, aber ich beiße mich jetzt da durch und das, denke ich mal, sind so Schlüsseldinger, was die Trainer damals mit ihrem Wissen so die Expertise geben konnten.
Ja. Und man sieht ja auch schon, war es echt früh erfolgreich, ne? Also schon in der Jugendklasse hast du damals WM-Medaillen mitgenommen, dann bei den Junioren auch Bronze im Einzel und dann natürlich 2020 der Weltmeistertitel in der Verfolgung. Und ich würde sagen, so spätestens seit dem Tag warst du auch in Deutschland eine ziemlich große Zukunftshoffnung. Aber erzähl mal, wie war so deine eigene Wahrnehmung von dir zu der Zeit?
Ja, also angefangen zu der Jugendzeit damals noch. Ja, wie war das? Ich fand das immer so ein bisschen wie als großes Abenteuer.
Ja.
Ich weiß nicht, ich sehe mich manchmal heute noch so vor der Kamera stehen, nach dem DSV, weiß nicht, was es damals war, Joker-Schüler-Cup oder sowas, Finale, wo ich in Ruppolding nach der Gesamtsiegerehrung da stehe, wo das erste Mal vor der Kamera. Und da musste ich da so ein paar Worte rausstümmeln, total aufgeregt. Aber selbst da gab es ja schon Leute, die meinten, ja, das wird mal irgendwie was mit dem. Aber ja, da habe ich die mal so ein bisschen erzählen lassen, weil zu der Zeit, ich wollte immer Schule möglichst gut über die Runden kriegen. Und ja, dann, wie gesagt, lief das dann halt weiter, auch im Jugendbereich, Junioren-WM, wo ich ganz gute Erfolge feiern durfte schon. Und von Jugend zu den Juniorenzeiten, ich weiß nicht, es verlief immer so ein bisschen parallel. So. Ich wollte mal nicht so richtig glauben, dass das jetzt so das ist, was ich mache. Oder weißt du wie? Also das ist eher so, ich will nicht sagen zweigleisig, das hört sich ein bisschen komisch an.
Also nebenbei und dann ist es irgendwie dazu geworden, oder?
Ja, genau, so ja. Könnte man das formulieren, ja. Spätestens war es mit dem Wechsel oder mit der Einstellung bei der Bundespolizei, glaube ich. Das war dann, wo ich mir gedacht habe, gut, das ist jetzt mein Beruf, dann muss ich jetzt hier, das darf ich jetzt hier machen, ja. Ich glaube, da war das dann so der Poing oder der Schalter, der fiel und der, wo es dann hieß, Arschbacken zusammenkneifen jetzt und das ist es. Das greifst du an, ja.
Ja, für mich war es auch immer so ein bisschen dieses Lauftalent, würde ich schon sagen. Also auf der Strecke warst du den anderen vielleicht überlegen, gerade in deiner Altersklasse immer. War das denn schon immer so, dass du den anderen so läuferisch ein Stück voraus warst?
Ja, ich glaube mal auch gerade in der Zeit Junioren, Jugend, Juniorenzeiten, da denke ich schon, dass ich da immer so ein Schnuff voraus war, ja. Aufgrund dessen der, weiß ich nicht, vielleicht auch körperlichen Voraussetzungen, wie ich es anfangs schon sagte, dass da eventuell der ein oder andere Vorteil auf meiner Seite war, ja.
Und war das vielleicht dann für dich aber auch eher so eine Art Druck, also dass du schon gemerkt hast, oh, die erwarten viel von mir und ich muss das hier zeigen und abliefern oder konntest du das einfach so liegen lassen?
Ich habe das eigentlich immer, vielleicht kam es manchmal auch anders rüber, aber ich habe es eigentlich meistens immer so liegen lassen. Also ich habe immer eigentlich Spaß bei gehabt, das zu machen und so. Und das, diese Lockerheit, da kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen, diese Lockerheit ging mir einfach so leicht von der Hand. Also ich habe das gemacht, hat Spaß gemacht und es lief einfach. Und dann ratzfatz war man halt bei einer Junioren-Weltmeisterschaft in der Jugendklasse 3. Platz im Einzel oder sowas halt. Ja. Das hat einfach Laune gemacht.
Ja, plötzlich Weltmeister, ne? Also so schnell geht's dann eben.
Also. Oder
Ja, manchmal gehört auch mal ein bisschen Glück dazu. Das ist auch ganz einfach so.
Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber lass uns mal einen großen Sprung machen in die vergangene Saison 2023/24. Du bist ja erstmal gestartet im IBU Cup und ich muss sagen, schon im Dezember, da fällt ja auf, du hast läuferisch ein neues Level erreicht. Aber merkst du das auch selber so, dass im Körper irgendwas passiert ist, dass du jetzt leistungsfähiger bist?
Also angefangen hat die Saison ja folgendermaßen, so wie dieses Jahr auch wieder anfängt. Ich war auf Mallorca mit ein paar Radverrückten aus Hassefelder Fahrradfahren.
Ja.
Und davor habe ich 4 Wochen lang nichts gemacht, weil die Saison davor genauso bescheiden war wie die 3 davor.
Ja.
Und da habe ich mir das also mal gut durch den Kopf gehen lassen mit Biathlon. Und wie gesagt, ich fuhr halt da runter und da habe ich irgendwie einen zweiten Luft bekommen. Es hat so viel Spaß gemacht, mich wieder zu bewegen, mich zu quälen, da jetzt auf Mallorca. Das hat mir so einen Schwung gegeben. Das habe ich dann irgendwie die ganze Saison durch hinweg aufrechterhalten können. Also die ganzen internen Trainingstests, ja, Großeinstieg, Reiteinstieg und 3000-Meter-Test und Krafttest, was man so alles macht unter der Saison. Weiß nicht, die habe ich einfach so richtig mir zur Brust genommen und das hat Bock gemacht, mich mit den anderen zu messen, weißt du?
Ja.
Ich denke mal, auch ein kleiner, ich will es nicht sagen Vorteil, aber ein kleiner Punkt ist einfach gewesen. Ich war Sternchenkader gewesen letztes Jahr. So, ich hatte eigentlich Narrenfreiheit, könnte ich mal fast nennen. Also ich habe gemacht ja teilweise, wie ich ein bisschen lustig war. Wenn du manchmal Roller draufstemmt am Nachmittag, um die 2,5 Stunden, bin ich halt 4,5 Stunden, 5 Stunden Fahrrad fahren gegangen und so.
Okay.
Kram, also. Und dadurch habe ich mir halt so ein bisschen meine Motivation geholt, einfach dran zu bleiben und weiterzumachen und durchzuhalten, durchzubeißen. Ja, wie gesagt, wie du gerade schon sagtest, dann sind wir halt nach Martell gefahren, Ende, wann war das, war Anfang November, Mitte November irgendwie so.
Ja.
Und dort war ja die Qualifikation für den IBU Cup gewesen. Und bis zu diesem Termin wusste ich ja, dass ich gut trainiert hatte und hat Spaß gemacht, aber ob es dann auch sinnvoll war, was ich gemacht hatte, das stand ja dann da noch in den Sternen. Und ich habe ja mich auch schon anderweitig zu dem Zeitpunkt erkundigt, was man denn auch nur nach dem Sport machen könnte oder neben dem Sport denn. Also das war ja entweder oder, alles auf eine Karte, könnte man noch sagen. Und ja gut, dann habe ich das dann halt ganz gut über die Bühne gekriegt und dann war ich ratzfatz wieder Teil des IBU Cup Teams. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja. Und was war eigentlich die Frage gerade wieder?
ob du das gemerkt hast, dass du auf einmal körperlichen Sprung gemacht hast, vielleicht auch letzten Winter, ne? Vor allem zu Beginn, als die Laufzeiten so gut waren im Dezember.
Auf jeden Fall habe ich mich erheblich verbessert im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren, seit 2020. Da muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich weiß nicht, garantiert lag es auch daran, an dem konsequenten und guten Training. Auch an der Ernährungsumstellung, das trägt auch einen Teil dazu bei. Und wenn man alles einmal bewusster isst,
ja, klar,
hast du natürlich auch einen ganz anderen Energie im Haushalt. Und das lässt sich auch angenehmer trainieren.
Ja, das waren schon viele Punkte, die du angesprochen hast. Müssen wir später auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Also Ernährung und so weiter ist, glaube ich, echt sehr interessant, was du da umgestellt hast. Aber du hast jetzt schon gesagt, es hätte vielleicht so dein letztes Rennen sein können da in Martell damals. Was war der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache weiter oder ich mache nicht weiter? Also war es diese IBU Cup Quali, die dich dann zum Weitermachen hat verführt?
Ja, natürlich. Also wäre das doch nichts geworden mit der IBU Cup Quali, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, pass auf, schön war's.
Was hättest du da gemacht?
Ja, da stehen ja viele, viele Wege zur Auswahl. Hätte sich sicherlich was gefunden.
Du hast dich ja umgeguckt, hast du gesagt, oder?
Ja, genau.
Und was kam dir so ins Auge? Was ist dir ins Auge gesprungen?
Ja, das kann man ja vielen Spekulationen lassen.
Okay, sehen wir dann vielleicht in 10 Jahren oder so. Aber gut.
Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall erstmal gute Ergebnisse hier im ersten Trimester, muss man sagen. Ne? 19. Platz war deine schlechteste Platzierung und außer 3-mal auch immer in den Top 10 gewesen im IBU Cup. Aber dann im Januar, da drehst du ja so richtig auf in Martell. Ne? Also wirst erstmal 4. im verkürzten Einzel, dann 2-mal 3. im Sprint und Verfolger. Dabei 3-mal die beste Laufzeit. Also was hast du gemacht über die Weihnachtspause?
Ja, weiß ich auch nicht. Auch ein wichtiger Punkt ist halt, dass man immer gesund bleibt, ja. Das ist mir halt auch wie in der ganzen Vorbereitung dieses Jahr schon sehr gut gelungen. Ich also sehr wenig Erkältungsmomente gehabt und konnte ich es immer gut abwägen. Und auch über die Weihnachtszeit haben wir nochmal zusammen mit Ali Wolf hier, unserem Trainer von der Bundespolizei hier in Oberhof, haben wir mal nochmal einen guten Trainingsblock gesetzt. Und ich denke, der hat gefruchtet und die Ergebnisse sieht man halt in dem Martell von Drittnauen hat. Das war wirklich phänomenal, ja.
Ja, ich meine, wenn es so einfach ist, dann kannst du es doch immer machen, oder? Vor jedem Trimester und dann bist du immer so gut dabei.
Ja, das geht auch nicht immer. Also da muss man, schon viel dazu stimmen. Viel muss viel passen halt auch, ja. Also die Umstände müssen einfach passen.
Gibt ja auch so Gerüchte, dass dir die Höhe ganz gut liegen soll, ne? Ist da was dran?
Das ist, denke ich, auch richtig. Also Martell, das ist auf 1700 Meter und Drittnauen ist unwesentlich tiefer. Das liegt mir eigentlich ganz gut, ja. Komme ich anscheinend besser mit damit klar als andere.
Ja, ich habe nämlich vor kurzem noch ein Interview gehört von Taje Bö, der meinte so, als ich das erste Mal hier nach Antholz kam im Weltcup damals, da hatte ich keine Chance und ich wurde jedes Jahr besser in der Höhe und das Höhe eher was für alte Männer ist. Also woher kommt das bei dir? Hast du eine Idee?
Nee, keine Ahnung. Okay. Kann ich ja nicht, weiß ich nicht.
Also es war schon immer einfach so bei dir?
Das war irgendwie schon immer so, ja. Immer wenn wir mit Mattel waren, das hat immer gepasst. Die Strecke liegt mir auch ganz gut. Ja. In Kombination mit der vielleicht mit der Höhenresistenz passt das schon ganz gut.
Ja, aber dein erster Sieg, der hat dann noch eine Woche auf sich warten lassen. Ne? Der kam dann erst nach Mattel beim Massenstart 60 in Ridnaun. Und ich muss ja sagen, das stelle ich mir schon echt besonders vor, ne? Den ersten Sieg gerade im Massenstart zu haben, wo du dann auch noch als Erster über die Ziellinie fahren kannst. Wann hast denn du so gemerkt, das Ding hier, das nimmt mir heute keiner mehr?
Ja, am Schießstand. Also im letzten Schießen, wo wir da hinkommen. Ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt musst du einfach das machen, was du das ganze Jahr im Training schon machst. Einfach diese fünf Schuss treffen, weil bis dahin ich bräuchte mich dahin fehlerfrei. Ja, natürlich. Ja. Und dann fiel ein Schuss nach dem anderen und ich habe es trotz meiner gut und günstig Ohrstöpsel habe ich natürlich mitbekommen, dass der Norweger vor mir einen Fehler geschossen hatte. Oder zwei sogar waren es. Und ich habe mir gedacht, jetzt bleibst einfach bei dir und versuch, um alles in der Welt jetzt hier diesen Schuss zu treffen. Hab dann aber gemerkt, dass es nach Schuss 3 schon sehr wackelig und knapp war. Da habe ich mir gedacht, jetzt musst du diese nächsten zwei einfach nur rausdrücken. Möglichst, wenn es knapp schwarz ist, so wie Erik Lesser immer sagt. Also man muss nicht immer auszielen, sondern wenn ein bisschen schwarz da ist, reicht es teilweise auch. Und dann habe ich das einfach gemacht. Dann flogen die Projektile vorne raus und trafen das Schwarze und die Scheiben wurden weiß. Und dann bin ich dann einfach da in der Strafrunde vorbeigelaufen und da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Weil ich dachte, ich wusste, da muss jetzt noch eine Runde laufen in der Strafrunde und ich glaube, ich bin einfach vorbei. Und ja, das war einfach krass. So den Gegeneinstieg hinterm Schießstand da hoch, zur Brücke zur ersten und dann die Schleifen. Ja, das war schon ein cooles Gefühl.
Hält so eine Gänsehaut denn die ganze Runde an oder kickt die nochmal so vom Ziel oder wie ist das?
Ja, es kommt eigentlich immer mal wieder so in Wellen. Also so emotionale Wellen. Und geht da so ein paar Sachen durch den Kopf halt. Und am schlimmsten ist es dann eigentlich im Ziel. Also, wenn man so die ganzen Trainer und anderen Sportler so sieht oder teilweise auch Familie, wenn die da ist. Und das ist immer schon ein schönes Gefühl.
Du hast mal gesagt, mein Ding ist eher der Individualstart, also eher Sprint oder Einzel. Aber jetzt muss ich ja sagen, du hast dich ja im Verfolger oder auch Massenstart ganz gut verkauft im IBU Cup, oder?
Ich denke schon. Auf jeden Fall. Und denke mal, Teil des Erfolgs war halt auch das gute Schießen, was immer elementar wichtig ist halt. Ja. Früher oder später geschehen beim Schießen Fehler und wenn man da halt dann sauber durchkommt, dann spielt es einen nach vorne.
Also würdest du sagen, ist jetzt immer noch so, dass Individualstart dir besser liegt oder hat sich das mittlerweile jetzt so ein bisschen gekippt nach der Saison?
Nee, das liegt mir immer noch. Also vom Gefühl her bin ich da immer noch besser aufgehoben.
Ja, okay. Vielleicht ändert sich das ja noch, hast ja noch ein bisschen Zeit, wenn du nicht was anderes machen willst oder so, wer weiß, aber... Wahrscheinlich hast du ja nach Ridnaun erstmal so gedacht, ja, jetzt erstmal Pause hier, ne? Und auf einmal, Felix Bitterling ist calling. Also ich denke mal, so stand es auf deinem Handy oder so.
Ja, genau.
Und dann gab es ja echt ein verrücktes Debüt hier. Am Morgen kommt der Anruf, dass du gebraucht wirst in Antholz. Und wenige Stunden später stehst du dann unverhofft an der Startlinie und sollst im verkürzten Einzel starten. Und ich glaube, so klar, als Debütant erhofft man sich eigentlich nicht so viel, ne? Aber ich denke jetzt nach diesen ganzen IBU-Cup-Erfolgen, die du vorher hattest, wie sah es denn bei dir da aus mit den Erwartungen?
Ach ja, das ist schwer zu beschreiben. Also ich bin halt den Dienstag da schon mal runtergefahren nach Bad Endorf. Ich bin, ja, wann sind wir gekommen? Sonntag oder Montag. Und den Dienstag bekam ich einen Anruf vom Roland Biermeier. Ja, pass auf, der Philipp Horn, der kann vielleicht nicht starten, der ist krank. Du hast eine Chance im Weltcup. Du fährst jetzt runter. Ich stand gerade an der Tankstelle in Zellermelis. abends um 6:30 und da bekam ich den Anruf. Und dann war ich um 8:30, 9:00, war ich dann fertig gepackt wieder. Nach einem Tag Aufenthalt zu Hause. Packte meine Taschen halt wieder, fuhr da runter und Mittwochmorgen bekomme ich halt die ernüchternde Nachricht, dass er Philipp Bosch starten kann. Da dachte ich mir, na gut, was machst du jetzt? Stehst du hier in Bad Endorf bei der Bundespolizei? Ja, die EM steht vor der Tür, mache ich halt die EM-Vorbereitung hier mit dem Roland Biermeier und Engelbert Squirtz hier in Ruhpolding. Gesagt, getan, den Tag dann halt noch ein bisschen trainiert und am nächsten Tag ging es dann halt eigentlich schon nach Ruhpolding morgens und die wollten trainieren. Und da kam halt, wie gesagt, der besagte Anruf vom Felix Bitterling. Der Philipp kann doch nicht starten, er ist krank und ob der Lilo jetzt doch kommen kann. Also erst nicht. Also erst soll ich runterkommen, dann nicht. Naja, gut. Ich schon von Ruhpolding wieder zurück nach Bad Innenhof, Tasche wieder alles eingepackt, ins Auto verfrachtet
Und dann mit meinem wunderbaren Chauffeur oder Biermeier, der hat mich den Gott sei Dank dahin gefahren nach Entölz, weil das waren ja dann auch nur 3 Stunden Autofahrt oder 4 mit Stau. Im Stau standen wir ja dann auch noch. Und dann war ich dann da, ratzfatz, und dann eine halbe Stunde später über den Daumen gepeilt, stand ich dann schon am Start. Ja. Das war schon verrückt.
Hört sich natürlich auch sehr schnell an jetzt so, ne? Aber ich sag mal, wenn du auf der Autofahrt dahin bist, so, dann denkst du doch schon, boah, ich habe jetzt hier im IBU-Cup abgerissen, also vielleicht geht's hier so weiter, oder?
Ja, ich habe ja schon überlegt, naja, so ein Top-15-Ergebnis wäre schon wirklich phänomenal. Ja. Also das läuft ja nur in der Weltklasse. Die Weltklasse an Biathleten und so ein Top-15-Ergebnis, das wäre schon echt, echt stark. Ich meine, ich hatte leichte Vergleiche zu Philipp Horn, wie gesagt, der von Idre aus Schweden nach Lenzerheide ging. Ja. Und direkt mitten, was war er, 4.
Genau, ja.
So richtig ein Bombenergebnis da gezündet hat. Und dachte ich mir, ja gut, das Niveau hast du nicht ganz. Und so ein Top-15-Ergebnis, das wäre schon richtig geil. Denn wenn du am Einzel gut mit Schießen durchkommst, dann sollte das schon irgendwie aufgehen. Ja, dass dann am Ende Platz 7 wird, das hätte ich ja nie geglaubt. Das. Ja. Ich mir das vorher einer erzählt, das hätte ich nicht unterschrieben, ganz ehrlich.
Aber du hattest ja sicherlich auch Botten als Vergleich, ne? Der vorher noch in Oberhof am Start war und dann die schnellste Laufzeit da zweimal hingezimmert hat.
Ja, richtig, richtig. Aber da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Das war gar nicht so im Fokus. War ich eher mit mir beschäftigt.
Ja gut, hätte ja auch sowas sein können, ne? Wo du sagst, boah, der ist richtig schnell im Weltcup gewesen und ich war nah dran und vielleicht auch so ein Punkt, wo du dann gesehen
hast. Ja, also sicherlich haben das andere auch gedacht, aber ja. Das war nicht so, tatsächlich nicht so im Fokus, ne.
Also ich habe es mir so gedacht, auf jeden Fall.
Okay, es ist so. Aber,
vom eigenen Gefühl her jetzt, ist es denn ein Unterschied für dich, Weltcup oder IBU-Cup zu laufen, wenn du am Start stehst?
Nein, also natürlich ist es Weltcup viel mehr Trubel drumherum, die ganzen Fans und das Medienarsenal, was drumherum noch mit aufbauscht, vor dem Wettkampf schon und auch nach dem Wettkampf, die wollen dann gleich ein Resümee ziehen und Leistung analysieren. Das ist natürlich im IBU-Cup nicht so, das ist halt da. Einziger Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich die Konkurrenz auch nochmal. Also natürlich im Weltcup battelst du dich mit der Weltklasse-Elite und im IBU-Cup ist es halt die zweite Liga. Aber ich will auf keinen Fall sagen, dass die da nicht konkurrenzfähig sind im Weltcup, die IBU-Cup-Leute.
Ja, das hat man ja auf jeden Fall gesehen, ne? Mit dir und auch Botten zum Beispiel.
Ja, natürlich. Also die können da ganz genauso mithalten und den Weltcup-Leuten da Konkurrenz bieten. Ja. Siehst du bei den Norwegern, das war ja einfach krass.
Auf jeden Fall. Aber ja, Platz 7 hast du schon gesagt, ne? Ist ja ein unglaublicher Start auch in die Weltcup-Karriere. Und du meintest dann aber, du hast das Handy lange ausgeschaltet, weil du nicht wusstest, was dich erwarten wird. Und jetzt will ich natürlich wissen, was hat dich denn erwartet dann, als du es eingeschaltet hast?
Ja, ich war keine Ahnung, 200 Nachrichten oder sowas. allein auf WhatsApp und dann Instagram ist natürlich auch komplett abgestürzt. Und, aber gut, das gehört halt dazu, ja. Jeder möchte dann halt so ein bisschen mit seinem Erfolg mitfeiern. Und das ist ja natürlich auch berechtigt. Und nach und nach habe ich dann immer die Leute geantwortet. Nicht gleich, aber ja.
Schläft man denn überhaupt nach so einem Rennen, was man da abgeliefert hat?
Ja, ich war abends schon ziemlich aufgebauscht. Das habe ich schon noch gemerkt. Ne? Hat so gekribbelt und Sachen durch den Kopf gegangen, was man so erlebt hat und das nochmal überlegt, was man da eigentlich schon erlebt hat. Ist ja auch nicht ganz alltäglich. Einfach mal so ad hoc. Das war ja ein Ad-Hoc-Rennen für mich.
Ja, klar.
Und morgens vom Training in Ruppolding eigentlich zum Weltcup-Start und dann Top-10-Ergebnis. Ja.
Einfach Wahnsinn. Gab es mittlerweile mal eine Anfrage für einen Werbevertrag mit den von dir angesprochenen Ohrstöpseln?
Ja, ich habe mich mit Christoph dann nochmal unterhalten. Er hat das natürlich locker aufgenommen, wie man ihn kennt. Und wir haben dann im Nachhinein nochmal ein paar Ohrstöpsel angefertigt. Ich hatte zwar schon welche gehabt von ihm, aber da ist mir einer mal verloren gegangen von und seitdem habe ich dann immer so Einweg-Ohrstöpsel benutzt, weil mit einem ist es ein bisschen doof. Wenn du zwei drin hast, ist es doch deutlich angenehmer. Und wir haben dann welche angefertigt, aber die waren dann noch nicht fertig gewesen für Kanada und Amerika.
Ja, okay, schade, aber ich glaube, du hast ein paar Ohrstöpsel verkauft, auf jeden Fall für diese Marke, die du benutzt hast da und im Interview genannt hast. Aber ich glaube ja, mindestens genauso krass wie das Debüt ist ja eigentlich auch, dass du diese Massenstartquali geschafft hast. Ne? Also du bist plötzlich einer der 30 Besten der Welt und ich glaube, da ist ja sicher diese erste Runde schon sehr besonders für dich. Was hast du denn da so mitgenommen aus dem ersten Massenstart mit der Weltelite?
Ja, ich finde das schon sehr, sehr krass. Ich habe mir mal nach vorne geguckt in so einer leichten Abfahrt da von der Strecke. Ging es mal so eine leichte Schluppe bergab. Und da habe ich mir nach vorne geguckt. Ich sage, guck, da läuft der Bö, da ist sein Bruder. Pio Maillet, der läuft ja auch. Und ein Claude. Und da sagte ich mir, ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Es könnte mich schlechter treffen hier in dem Rhein. Ja, das war eigentlich bis zum Schießen war das so eine ganz lustige Angelegenheit da. Und dann kam halt natürlich das Tempo, was die da anschlagen, das muss man auch erstmal verkraften. Und da habe ich natürlich beim Schießen ein bisschen federn lassen. Und dann hat es mich natürlich klar, vom Schießen zu Schießen ein bisschen nach hinten gespült. Und ja, dann habe ich mich einfach verabschiedet von der vordersten Front. Und die haben da ihr Ding gemacht, professionell wie eh und je. Und ja, ich war einfach nur glücklich, dass ich dabei sein durfte. Das muss man ja erstmal so schaffen. Und auch, wie gesagt, hätte das einer mir vorher gesagt, dass ich da im Massenstart natürlich laufe. Hätte ich auch nicht unterschrieben. Muss man überlegen, Top 30 Starter der Welt sind. Ja. Da gehen in einen Start. Das ist halt, da muss man sich auch der Zunge zergehen lassen. Das ist krass.
Wobei ich jetzt gesagt hätte, so vom Tempo her, hättest du doch eigentlich schon mithalten können, oder? Wenn man auch guckt, was du sonst so gezeigt hast, läuferig.
Ja, hätte ich sicherlich, aber auch nicht, ja, weiß ich nicht. Da kommen halt so viele Sachen, Emotionen und körperliches Gefühl, Tagesform. Und wenn du so ein 15er, ach nee, wir hatten noch einen Zwischentag dazwischen. Ja gut. War halt einfach nicht gegeben den Tag.
Aber ist das auch nochmal so ein Moment, wo man so Gänsehaut bekommt auf der ersten Runde oder ist das dann komplett weg, wenn es losgeht?
Ja, doch. Im Aufwärmbereich, wenn alle rumhocken, ne, dann siehst du die ganzen großen Namen halt auch durch die Gegend springen. Und dann, wenn du da zusammen dann zum Stopp gehst und dann an der Startlinie und dann geht der Countdown dann so runter. Das ist schon Aufregung, doch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Einfach verrückt, was da passiert ist. Aber dieser 7. Platz, muss man ja auch sagen, damit hast du ja auch die WM-Norm des DSV geknackt. Und trotzdem wurdest du dann nicht mitgenommen und es gab auch keinen EM-Start mehr für dich. War denn das nachvollziehbar für dich?
Ja, ich hatte WM-Quali, das ist richtig. Und mir wurde dann so kommuniziert, dass ich dann Ersatzmann bin einfach. Also ich habe das auch gar nicht negativ aufgenommen, weil ich war ohnehin. Sowieso wie die Saison bis dato lief, einfach super zufrieden mit mir und aber auch wie ich aufgenommen wurde vom DSV und von den Trainern. Und die haben auch im Vorfeld schon immer gesagt, nach dem Skandinavien-Trip, ja pass auf, Jens und der Urisch, ja pass auf, wir haben deine Leistung da im Blick und früher oder später ergibt sich schon was. Und ich habe gesagt, ja, ist cool, kein Ding. Ich bin auch ganz zufrieden eigentlich gerade hier im IBU Cup und wenn sich da was ergibt, kriegen wir hin, machen wir. Dass das natürlich so schnell geht, das hätte ich natürlich nicht gedacht, aber nimmt man natürlich gerne an die Chance und die nutzt man dann auch. Wie gesagt, ich war dann WM-Ersatz und mit der Nicht-Teilnahme an der EM, da haben wir uns zu viert, abgestimmt mit dem Roland Biermeier, mit dem Ali Wolf hier, mit dem ich dann meine Trainingspläne geschrieben hat und optimiert hat. Und mit dem Arndt Pfeiffer zusammen saßen wir in Bad Endorf und haben Telefonkonferenz mit dem Ali gemacht und haben das halt abgewogen. Das war halt, dass ich nicht zur EM fahren werde. Einfach aus dem Grunde, dass es mein viertes Rennwochenende gewesen wäre. Ich alleine jetzt mit meinem eigenen Auto nach Ossibli hätte fahren müssen und im Anschluss da direkt auch der Aber EBU Cup dranhing. Das waren halt so die Themen, die im Raum standen und deswegen haben wir gesagt, nee, das machen wir denn nicht. Wir haben dann einfach nochmal einen vernünftigen Trainingsblock in Oberhof gesetzt und versucht, die Form zu halten aus Rittenau und Martell und Antolz. Und die Emotionen mitzunehmen, die Motivation. Und von dort aus ging es dann für mich aus dem Trainingsblock aus Oberhof runter an Aarau und zum nächsten IBU Cup dann. Genau, also das ist alles nicht, habe ich alles nicht allein entschieden, sondern alles mal in Absprache mit Trainern und offiziellen Leuten.
Aber warst du nicht heiß auf die Medaillen oder so in der Form dann auch aktuell? Also hätte man nicht auch sagen können, so, wir machen das vierte Wochenende hintereinander, lassen den Aarau dann lieber weg?
Ja, sicherlich. Hätte man da bei der EM nochmal Angriffe starten können, sag ich mal. Im Wetterbericht hat er nun auch heutzutage jeder auf dem Handy. Und da habe ich da mal vorsichtig mal reingeguckt, wie das Wetter werden sollte. Und da habe ich die Vorhersagen gesehen, da habe ich gedacht, das brauchst du nicht. Also es hat ja da auch nur geschüttet. Es waren ja auch nur warme Temperaturen, Regen, Wind. Der Schnee, der ließ auch zu wünschen übrig, habe ich da von Bildern gesehen. Und da sind wir auch der festen Überzeugung, dass es eine richtige Entscheidung war, auch aufgrund von Krankheitsprophylaxe, da nicht hinzufahren. Und das sind dann auch einfach, wenn du krank bist, sind auch keine Medaillen wert.
Ja, ich glaube, im Nachhinein war es auch clever, wenn man sich anguckt, was da passiert ist beim deutschen Team, ne? Oder eben nicht passiert ist, gerade läuferig. Aber du sprichst schon was Gutes an, dann machen wir mal einen Sprung nach Kenmore. Da war ja dann das Weltcup-Finale, wo du auch mit dabei warst und hier gab es eine kuriose Situation. Du wirst Neunter im Sprint mit einem Fehler, hast die fünfte Laufzeit hier und dann einen Tag später im Verfolger geht ja so nichts mehr auf der Strecke, ne? Und das war ja dieses leidige Materialthema, was uns so den ganzen Winter auch begleitet hat. Wie gehst denn du selber als Athlet damit um, wenn dir da plötzlich dann so alle um die Ohren laufen?
Ja, ich will es mal nicht nur aufs Material schieben, also den Tag, den Sprinttag, da habe ich wirklich, würde ich sagen, mit Abstand den härtesten Renntag meiner Karriere mitgemacht. Also da bin ich wirklich so übers Limit gegangen, da war ich so fix und fertig im Ziel. Die Maren hat noch schöne Fotos gemacht im Ziel, wie ich die Waffe wieder absetze. Das hat sich alles verwurstelt und verhakt mit den Stöcken gezogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann brauchte ich erstmal meine 5-6 Minuten im Zielbereich, ehe ich da wieder halbwegs klarkam. Mit der Verausgabung ging es halt, wie gesagt, den nächsten Tag in die Verfolgung.
Und habe dann auch schon meine, würde sagen, zweite, dritte Runde, Anfang dritte Runde spätestens, habe ich dann gemerkt, dass die heute wirklich nicht viel geht. Also es waren halt auch, lass mich lügen, 13, 14 Grad, die Nachmittagsrennen mit einer prallen Sonne. Das hat das Letzte dazu beigetragen, dass ich dann da richtig krachen gehe. Ja, sicherlich auch hat der Cheater irgendwo mich ein bisschen aufgefressen. Aber das wird nicht allein gewesen sein. Also wie gesagt, mit der Vorbelastung da aus dem Sprint. So schnell erholst du dich davon nicht. Ja, ich habe, wie gesagt, versucht, dann alles rauszuholen oder es möglichst Schadensbegrenzung zu betreiben über den Schießstand. Und wenn die von hinten kommen, und dann ist es halt so. Ich habe mir gedacht, ja, ich bin jetzt hierbei, freue dich doch einfach, und das habe ich dann auch gemacht.
Okay, ich meine, das mit dem Ski kann natürlich sein, aber es trifft ja auch irgendwo aufs ganze Team zu, ne? Dass ihr am Vortag da schneller wart, wo es kälter war, und das hat man ja auch häufig gesehen, wenn es dann eben wärmer war, lief es dann nicht so gut. Ist das nicht trotzdem was, was dich als Athleten dann auch nervt, oder geht man dann auch schon negativ rein in so ein Rennen, wenn man das sieht, oder weiß, heute wird es wahrscheinlich nicht so laufen und die anderen sind schneller?
Ja, vielleicht beschäftige es den einen mehr, den anderen weniger, aber ja gut, ich habe auch zu den Technikern gesagt, ich kann euch jetzt hier mal keine Schuld geben, weil ihr seid auch nur ausführende Kräfte in dem Fall. Ja, und wenn das der Stand der Chemie ist, dann ist das so. Und ich bin euch trotzdem dankbar, dass ihr euch heute, ich meine, man muss denen auch mal Danke sagen, die sind da morgens da um 6 in der Dunkelheit losgetigert, dass wir dann damit das...
Gar keine Kritik an den Technikern, ne? Aber
ja, deswegen. Und da muss ich auch zu denen einfach mal Danke gesagt. Das ist ja auch so eine Sache heutzutage, die viel zu schnell untergeht.
Die machen es ja nicht extra, die geben ihr Bestes den ganzen Tag und versuchen den schnellsten Ski zu zaubern.
Deswegen. Und
nur es hat halt einfach nicht geklappt, das ist halt festgehalten.
Richtig,
ne?
Das ist einfach so, und da muss man dann auch auf so hinnehmen und da muss man versuchen, das Beste draus zu machen.
Okay, ich meine, du bist ja auch anscheinend ein lockerer Typ, ne? Das heißt für dich dann vielleicht nicht so ein Problem.
Wie gesagt, der eine kommt damit besser klar, der andere weniger.
Ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was da auf dich zukam nach Antholz in den sozialen Medien. Und die deutschen Fans auf den heimischen Sofas, die sind ja gerne sehr kritisch unterwegs mit den DSV-Startern. Wie war denn bei dir auch so die Resonanz nach den Rennen, wo es dann mal nicht in die Top 10 oder so ging?
Ich muss wirklich sagen, ich habe durchweg immer nur Positives gelesen oder zu hören bekommen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der immer zu irgendwelche Facebook-Kommentare liest oder sowas. Also da beschäftige ich mich auch sehr wenig mit. Und von dem her, was ich immer über WhatsApp zu lesen bekommen habe, das hat mich immer positiv gestimmt oder wieder motiviert. Das war so mein Empfinden von der medialen Seite.
Ich glaube, du hast noch so ein bisschen Welpenschutz, ne? Mal gucken, wenn wir in 2-3 Jahren nochmal sprechen oder so, wie es dann aussieht, wenn mal was nicht
das
läuft.
Stimmt. Ja. Das stimmt, ja.
Aber das hört sich ja jetzt alles nach einem richtig steilen Aufstieg an bei dir, ne? Doch eigentlich war es ja gar nicht so wirklich, ne? Also es ging ja gut los damals, auch 2019 schon, habe ich gesehen. Da warst du ja noch sehr jung und hast schon echt früh dein erstes IBU-Cup-Podest geholt. Aber dann, wie du auch eben schon meintest, war es ja wirklich mal für so 3-4 Jahre ein Hinterherlaufen eher. Wie hast denn du denn diese Zeit so wahrgenommen?
Ja, 2019 war ja der erste IBU-Cup und 2020 ja der Junioren-Weltmeistertitel.
Genau.
Danach ging es halt irgendwie runter. Also, weiß nicht, da hat mich so ein bisschen... So eine Mischung aus körperlicher Faulheit, Motivationslöchern, Antriebslosigkeit. Es war halt so ein bisschen, das eine hat das andere begünstigt. Das war halt so eine Abwärtsspirale, würde ich mal nennen.
Aber woher kam es? Das ist ja die Frage, oder? Also ich meine, du
ich
warst
weiß,
echt...
Ich weiß selber nicht, keine Ahnung.
Okay. Einfach auch keinen Bock auf Biathlon oder?
Ja, vielleicht auch einfach verleiten lassen von anderen Leuten. Also wer weiß. Ich kann es dir wirklich nicht genau sagen, woran das lag. Aber Fakt ist, oder wichtiger ist eher, dass ich irgendwie den Funken, den Zündfunken hier zurückgefunden habe und den Weg zurückgefunden habe auf die richtige Bahn. Ich habe auch mit den Trainern drüber gequatscht und die haben auch gemeint, dass jeder mal irgendwo einen falschen Weg geht oder einen falschen Weg nimmt, eine Richtung einschlägt. Und wichtiger ist halt immer wieder daraus zu lernen und auf den richtigen Weg zurückzukommen.
Ich glaube, das könnte auch so eine Zeit sein, aus der man wirklich viel mitnehmen kann für sich selbst, für die Zukunft auch, oder?
Sicherlich, auf jeden Fall.
Also gerade im Biathlon, wo es ja nicht immer nur so steil bergauf geht, ne, sondern auch mal an einem Tag bist du ganz oben, dann fällst du wieder nach ganz unten. Das stelle ich mir schon schwierig vor, auch wenn du so ein erfolgreicher Junior warst zum Beispiel.
genau.
Und ich habe auch gelesen, du hattest mal Borreliose durch einen Zeckenbiss. Das ist ja sowas, wo man im TV jeden Sommer so Horrorbeiträge sieht. Ne? Zecken sind wieder unterwegs und wenn du gebissen wirst und das bekommst, dann hast du eigentlich hinter dir. Wie war das bei dir?
Das müsste 2018 gewesen sein oder irgendwie so in den Dreh.
Also ich meine, so wie du gerade überlegst, war es nicht so schlimm.
Nö. Nee, doch, es war schon echt unschön. Also es war zu der Zeit, zur Ausbildungszeit in Bad Endorf und wir waren auf Lehrgang gewesen, damals C-Kader, glaube ich, in Leipzig, Anfang des Jahres zur LDU. Und da haben wir gleich einen Lehrgang draus gemacht. Ja, dann sind wir da irgendwie am Kospuner See, da war das damals in diesem Kospuner See damals Rollern gewesen. Und hinterher sind wir nochmal in die Fluten gesprungen und haben natürlich vernünftigerweise die Handtücher am Ufer liegen gelassen. Und ich schätze mal, einfach dadurch hat sich so ein Wanz in das Handtuch verkrochen und ich weiß noch wie heute, ich habe mich auf das Handtuch draufgesetzt im Auto, denn, dass ich den Sitz nicht nass mache. Ich schätze mal, dass ich da irgendwo, das war an der rechten Außenseite, unteren Außenseite des Oberschenkels gewesen. Und ich sitze dann in der Unterkunft im IAT auf dem Bett, an der Bettkante und fasse ich mir an den Oberschenkel entlang. Ich sage, was hier? Und da hatte ich dann, saß halt, das ist der Wanst. Steckte da drin. Ich sage, naja, gut, ich hin zur Physiotante. Die hat mir das dann rausoperiert, den Erreger. Und gesagt, getan, vergessen. Und dann, ich glaube, es war schon eineinhalb Wochen später, sind wir gerade beim Training, auch in Bad Endorf, wie gesagt, zur Ausbildungszeit. Und mir rutscht durch einen Zufall die kurze Hose einen Schnuff höher. Und da sagte noch eine Trainingskollegin, Stefanie Jesse damals, was hast denn du da am Oberschenkel? Ein Wespenstich oder ist das oder was ist das? Ich guck, keine Ahnung, was soll das sein? Da war das halt schon unter Tassenteller groß, noch ein roter Ring drumherum. Ich sage, naja, super, da hat man ein Zeck gerissen. Wieder Lotte gewonnen, dann zum Arzt hin und gecheckt und Abstriche gemacht und Bluttest und alles mögliche, was dazugehört. Und dann war das Borreliose und konnte FSME, was das war, ausschließen und so ein Zeug. Und dann habe ich da 6 Wochen lang Antibiotika mir reingepfiffen. Und natürlich dann die ganzen Nebenerscheinungen und Nebenfolgen, Immunsystem total im Keller, das war auch kein schönes Jahr. Also du hast ein bisschen Sport gemacht, da warst du sofort wieder krank, dann ging es auch in den Herbst rein. Ah, dann war das Wetter halt auch nicht so unbedingt trainingsfreundlich. Da hast du wieder krank umgelegen. Das war immer so dahin geschleppe von Woche zu Woche, von Einheit zu Einheit. Im Großen und Ganzen eine unschöne Sache.
Deshalb umso beeindruckender, was du danach alles noch geschafft hast, muss man ja wirklich sagen. Welches Fazit ziehst du denn selber jetzt über deinen Winter?
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe oder die Chance nochmal bekommen habe, mich zu zeigen, mich zu beweisen, dass ich sogar einen Weltcup-Start, was ich mir vor der Saison hätte auch nicht ausrechnen können, verwirklichen konnte, was immer so auch ein großes Ziel war oder mit ein Ziel war meiner Karriere. Umso schöner, dass es geklappt hat und noch wichtiger ist es daran, weiter aufzubauen.
Ich bin auch mal ehrlich, ne? Ich habe mir im Vorfeld mal diese IBU-Cup-Quali in Mattel nochmal angeguckt, wo du ja beide Entscheidungsrennen deutlich gewonnen hast und auch auf der Strecke warst zu überlegen, zumindest intern, ne? Wenn man das mal so sich anguckt, denn in einem Rennen war ja Lukas Hofer mit dabei. Und da muss man ja sagen, der hat auch dir läuferisch ordentlich mitgegeben damals. Und da dachte ich schon so, ja, mal abwarten. Vielleicht ist das jetzt hier intern gerade nicht so aussagekräftig. Was hast denn du selber so gedacht nach den Ergebnissen der Quali, also wie der Winter dann werden wird?
Na, ich war erstmal glücklich, dass es bis dahin oder dass die Wettkämpfe so ausfielen, dass das Training gefruchtet hat in dem Sinne. Ich wusste aber auch, dass ich jetzt nur die Liste, wie sie da jetzt stand mit den Ergebnissen und den Zeiten, dass das international nochmal anders aussieht. Also da wird nochmal halt ein ganz anderer Wind. Das ist einfach so. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Deswegen war ich auch sehr aufgeregt eigentlich, so was der Skandinavien-Trip so bereithält. Weißt du?
Ja.
Ich war eigentlich gleich aufgeregt wie vor den Starten vom Hotel. Na klar, versucht man da halt so die Erfahrung, die du im Martell gemacht hast, im IBU-Cup dann anzuwenden. Halt versuchen, vernünftig zu schießen und schnell zu laufen.
Klar.
Aber gut, man weiß halt auch im Hinterkopf, die anderen Jungs, die sind auch nicht gerade schlecht beieinander. Und ja, wie gesagt, das Handwerkszeug vernünftig machen und dann schauen, was rauskommt.
Also das hast du schon auch gesehen, dass er da deutlich schneller war und hast gedacht, oh, das wird kritisch oder so. Und auf einmal bist du aber dann trotzdem im Winter so starkläuferig.
Ja, na gut, das da mit Lukas habe ich mich gar nicht gemessen zu der Zeit. Also ich habe gesehen, der läuft da hier, was weiß ich, 60 Sekunden vorne raus und da habe ich mir gedacht, Junge, da geht aber ganz schön ab, der Junge.
Ja.
Und na gut, er lief halt auch nur ein Rennen mit, muss man ja auch sagen.
Ja, stimmt.
Und
aber es war das erste, ne?
Ja, genau, das erste ja. Jahr. Aber trotzdem hat er eine ganz schöne Duftmarke da hinterlassen und da habe ich mir gedacht, das ist noch ein langer Weg bis zum Weltcup.
Jetzt weißt du, der Weg ist jetzt doch gar nicht so lang für dich, oder?
Ja, tatsächlich. Ja, umso glücklicher bin ich ja, dass ich den Vergleich nochmal machen konnte, ja. Lukas.
Und inzwischen verstehen wir uns auch ganz gut.
Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt ist auf jeden Fall erstmal Pause, ne? Das heißt Vorbereitungszeit jetzt im Sommer. Erzähl mal, hast du schon irgendwelche Pläne geschmiedet?
Ja, jetzt, wie gesagt, übernächste Woche den Malle.
Ballermann, ja.
Wieder Fahrrad fahren und dann mal abwarten, wie die, ja, auch die Kadereinteilung, wie die alles sich zusammensetzt und was da auf mich zukommt. Sicherlich, wenn man da in so einem Kadersystem wieder drin ist, dann kommen auch wieder die Trainingslager mit ins Boot. Ja, von dem her habe ich noch nichts groß geplant. Gucken.
Ja, ich meine, müssen wir jetzt nicht lange drum herum reden, oder? Also A-Kader ist ja wohl safe für dich und damit auch die Chance auf die Weltcup-Quali.
Ja, stimmt. Aber solange wie noch nichts schwarz auf weiß steht, mache ich da auch keine Versprechen oder erwünsche mir da irgendwas. Sondern ich nehme einfach so, wie es kommt.
Gehen wir mal davon aus, du kommst in den A-Kader und bist dabei, hast die Chance auf die Weltcup-Quali. Da stelle ich mir schon vor, da gibt man im Training wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das so kommen sollte, dann ist auf jeden Fall Feuer und Flamme, denn den geht's gegen, könnte man sagen. Nee, also da ist die Motivation auf jeden Fall richtig, richtig, richtig an Point, wenn das so sein sollte. Und dann geht's rund. Das wird auch nächstes Jahr, also diese Saison, dann wird das eine richtig klasse Truppe. Hier in Oberhofen, Simon Kaiser, David Sobel, Philipp Horn.
Ja.
Wenn dann die ganzen Burschen mit dabei sind und dann, wenn da auch wieder so eine Eigendynamik entsteht, wie es in Skandinavien im EBU Cup dieses Jahr war, dann ist da kein Halten. Dann macht das Bock. Nee, ist so. Dann macht das Bock und dann pusht der eine den anderen. Und wenn dann auch der Spaß dabei ist und so eine Eigenrotation entsteht, was Besseres kannst du nicht haben.
Ja, geil. Da können wir auf jeden Fall einiges erwarten, wenn du das schon so sagst jetzt hier, hoffe ich zumindest.
Ja, werden wir sehen.
Hast denn du persönlich auch noch so höher gesteckte Ziele, also langfristige Ziele in deiner Karriere?
Ich würde gerne mal bei der Weltmeisterschaft mitmachen.
Mitmachen?
Ja. Und dann natürlich so ein Olympiastart wäre natürlich auch mal was Cooles, so.
Also 2026 wahrscheinlich auch schon anvisiert, oder?
Ja, anvisiert jetzt noch nicht, aber generell Olympiastart. Ich denke mal, das ist von jedem Sportler irgendwo mal so ein Traum, bei Olympia zu starten. Und was dann dabei rauskommt, das ist dann immer noch eine andere Sache.
Okay, dann gucken wir mal, was du in einem Jahr oder so sagst. Aber ich bin auch ein Freund der Statistiken, ne? Weißt du vielleicht. Und habe natürlich auch deine Statistiken mal angeguckt. Ich würde sagen, deine Trefferquote in diesem Winter war ja echt solide, ne? Hat in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen geschwankt, aber dein Laufen ist ja schon echt stark, auch für dein Alter. Aber was ist denn da eigentlich mit deiner Schießzeit los?
Ja, das ist das Problem. Ich bin, sagen wir mal so, ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt treffe. Das war ja in den letzten Jahren auch nicht immer so. Das Ding ist, ich bin immer noch ein bisschen zu vorsichtig, zu ängstlich und nicht selbstbewusst genug am Schießstand. Teilweise beim Training schaffe ich es schon immer, es hört sich an, als wenn ich gerade mit Schießen angefangen habe, aber teilweise beim Schießen im Training schaffe ich es ja auch, liegend da in 25 und stehend auch gern mal unter 20 zu schießen. Und aber es fehlen mir einfach, auf gut Deutsch gesagt, einfach die Eier, denn im Wettkampf das umzusetzen, einfach, weil ich da einfach so ein Schisser bin. Und das habe ich halt mit den Trainern jetzt auch schon ein paar Mal durchgekaut und das ist eine Sache, die wir uns annehmen wollen. Dass man da halt über das Training sich da das erarbeitet, dass man das auch unter Belastung umsetzen kann. Und das dann halt auch unter Wettkampfbedingungen dann anwendet.
Ja, ich finde es ja immer interessant zu sehen, viele im Jugend- oder Juniorenbereich, so gerade aus Frankreich, Norwegen, die schießen ja schon extrem schnell oder auch Italien vor allen Dingen. Also andere Nationen, die haben das irgendwie so ein bisschen mehr im Blut als die Deutschen, habe ich das Gefühl. Hast du eine Idee, woher das kommt?
Sag mal so, es gibt immer Leute, die sagen, der alte Leitspruch, der hieß ja immer, Treffer vor Geschwindigkeit.
Ja.
So, das hat sich halt über die ganzen Generationen so durchgezogen, der Schießtrainer. Ja, vielleicht ist das ein Grund, weswegen wir lieber ein bisschen mehr versuchen zu treffen, anstatt auf die Zeit zu gucken. Ganz genau kann ich dir da auch keine Antwort geben, aber das könnte ich mir halt daher herleiten, dass wir eher so auf der Sicherheitsseite sind.
Da müssen wir vielleicht mal einen Trainer fragen von früher oder so, was die anders machen oder anders gemacht haben.
Wer weiß, wer weiß. Wobei sie früher auch schon zügig und schneller geschossen haben. Also.
Du hast ja am Anfang auch noch angesprochen, dass ein Gamechanger für dich die Ernährung jetzt war im letzten Winter oder in der Vorbereitung auch schon. Was hast denn du so geändert und behältst es auch bei?
Ja, ich habe erstmal grundsätzlich abends die ganze Snackerei nebenbei noch sein lassen.
Okay.
Und im Allgemeinen mehr versucht, aus dem Garten zu essen. Also ganz Gemüsekram, Obst, Haferflocken, die kommen dann nicht aus dem Garten, aber ja, wir haben halt versucht, sehr bewusst zu essen, meine Freundin und ich. Und da halt versucht, möglichst viel aus dem Garten halt auch zu kochen und frisch zu essen, was man halt so alles macht. Und ja, ich denke mal, das hat einen ganz guten Teil dazu beigetragen, dass ich einerseits die Ernährung umgestellt und gesund war dadurch und man halt auch Körpergewicht verloren hat, was man auch weniger mit rumschleppen muss. Ne?
Hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt, ob du dadurch Gewicht verloren hast, aber hast du damit beantwortet. Und das könnte natürlich auch ein Punkt sein, weshalb du an Geschwindigkeit zugelegt hast, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also, Ich habe immer früher mal gesagt, Masse schiebt. Aber das ist halt...
Bergunter, nicht, ja.
Ja, bergunter. Das jeder weiß, wo es bergunter geht, geht es auch wieder berghoch.
Ja, eben.
Und auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Jetzt auch im Sommer schon in der Vorbereitung, was auf Roller war, auf Fahrrad war, beim zu Fuß, beim Crosslaufen. Alles, was du weniger mit dir rumschleppst, fühlst du dich so viel fitter und vitaler und hast auch eine kürzere Regenerationszeit einfach. Und ich finde, das waren alles so kleine Bausteine, die dazu beigetragen haben. Und das versuche ich dabei zu behalten.
Wie viel wiegst du jetzt?
Ich habe mich schon länger nicht mehr auf der Waage gestellt. Aber jetzt nach Kanada hatte ich im Vergleich zu letztes Jahr knapp 11 Kilo weniger.
Wie viel steht da auf der Waage?
Das waren 77.
Ah, okay, krass. Ja, gut. Hätte ich jetzt echt mehr gerechnet, aber okay. Also im Fernsehen sieht es auch immer stabiler aus.
Ja, das trägt auf, ich weiß.
Ja, okay. Gut, pass auf, wir haben schon zum Abschluss haben wir noch eine Rubrik und die will ich natürlich auch noch mit dir hier machen.
Schnellfeuer.
Das ist der Name, das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten mit einem Satz oder mit einem Wort, wie du eben willst.
Ach du.
Also, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
Ja, ich habe eine halbe Stunde vorm Rennen, eine Stunde vorm Rennen Riegel, eine halbe Stunde vorm Rennen gehe.
Hast du einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer Oberhof und Ruhpolding?
Andolz.
Lieblingsdisziplin?
Einzel.
Stehend oder liegend schießen?
Ach, das ist aber auch ein bisschen liegend.
Was ist denn für dich so das Coolste am Biathlon oder vielleicht auch eher so an deinem Job als Biathlet?
Dass ich die Möglichkeit habe, an sehr vielen Orten der Welt Sport zu machen. Das Schönste am Biathlon ist einfach die Anspannung oder die Belastung aus dem Laufen wieder runterzubekommen, wenn man am Schießstand sich konzentrieren muss.
Und was ist so das Schlimmste an deinem Job?
Die Reiserei.
Okay.
Ist wirklich schlimm, wie viel Zeit man wirklich im Auto verbringt oder im Flugzeug oder irgendwo wartend sitzt. Aber gut, das gehört dazu.
Und deshalb hattest du auch keinen Bock auf die EM, ne? Also das war der Grund.
Das nicht nur allein das.
Was war denn bisher so dein schönster Moment im Biathlon?
Natürlich Junioren-Weltmeister Nenzer Heil 2020. Das sind mehrere schöne Momente. Und siebte Platz Antolz. Und natürlich Ken Moore, neunter Platz.
Und wer sind so deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Gibt es andere Sportler, die du vielleicht auch gut findest?
Sven Fischer, Arndt Peiffer, natürlich als Oberhofer, sage ich jetzt Erik Lesser. die fetzen schon. Die haben mir schon viel mitgegeben. Und immer noch.
Also rein deutsch auf jeden Fall bei dir. Und dann stell dir mal vor, du könntest dir jetzt den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Wen würdest du wählen? Und dabei ist es auch egal, ob Mann, Frau, aktiv oder inaktiv. Also ich gebe dir jetzt auch die Kategorien vor, damit ich sie ein bisschen leichter mache, ja? Also wen würdest du zum Beispiel im Liegenschießen wählen bei der Trefferquote?
Vanessa Vogt.
Ja, sehr gut. Und stehend?
Justus Strelo.
Ja, auch gut. Schießgeschwindigkeit?
Justus Strelo.
Ja, auch gut. Und laufen?
Johannes Böhl.
Und Mindset oder sowas oder Charakter, gibt es da auch wen, wo du sagst, ja, finde ich beeindruckend?
Boah. Nee, das fällt mir gerade schwierig. Ich habe mit so schwer mit den Leuten auch nichts zu tun gehabt. Ja, würde ich aber auch ein Böser. Ich finde so wieder, trotz dessen, dass er so erfolgreich ist, finde ich ihn trotzdem ganz cool, wie er sich so in privat verhält und gibt.
Also hast du ihn schon kennengelernt jetzt auch?
Ja, nur kurz mal beim Getränke holen. Ja? In Sojolo abends beim Abendessen und mal so neben der Strecke.
Und was sagt er da so?
Ja, nicht viel. Okay. Er hat mir nur gratuliert in Andolz. Ja. Zu meinem super Einstand und aber so, ansonsten schätze ich ihn bestimmt ganz cool ein.
Auf jeden Fall. Dann zum Abschluss noch, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein. Also hast du vielleicht irgendeine Nachricht oder ein Motto oder sowas?
Jetzt Biathlon-spezifisch auch in meine Richtung, oder?
Ja, oder hast du dich vielleicht auch sonst so im Leben bewegt oder wie auch immer.
Boah, kommst du mit Sachen um die Ecke hier? Wie heißt das hier? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen oder so.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, natürlich. Ich meine, das trifft ja auch perfekt auf dich zu, glaube ich. Ne? Also du bist ja auch mal hingefallen, bist aufgestanden und jetzt irgendwie oben wieder angekommen. Und ich würde sagen, das passt auch dann auch perfekt hier zum Abschluss. Danilo, sag den Leuten noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
Ja, auf Instagram natürlich. Ja. Da bin ich um jeden Follower dankbar. Nein, Spaß, alles gut. Ansonsten am Streckenrand halte ich auch gerne mal ein. Quatsch mal eine Runde.
Perfekt. Ich glaube, da kommen noch ein paar Follower dazu. Muss ich keine Gedanken machen in Zukunft. Vielen Dank. War sehr unterhaltsam mit dir und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Viel Erfolg dafür und bis demnächst.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich und ich freue mich auf die nächste Zeit.
Alles klar. Ciao.
Tschö.
Ja, was für ein Typ, oder? Also unglaublich. Seine Lockerheit hat er ja mehrfach angesprochen und ich denke, das kann man ihm wirklich nicht absprechen. Und Leute, ich bin natürlich auch gespannt, was ihr zu dieser ersten Einzelfolge sagt. Schreibt's gerne unter das Folgenbild bei Instagram, privat oder wie auch immer. Es wird ja immer noch so ein bisschen ausgetüftelt, wie es hier weitergeht, wie wir weitermachen. Wir wollen schon ein bisschen was umstellen, vielleicht ein bisschen was verändern, ein bisschen euch auch wieder mit reinbringen, vielleicht auch diese Frage der Woche. Also falls ihr Fragen habt, schickt das gerne auch als Sprachnachricht per Instagram rüber und dann nehmen wir uns dem auch wieder an. Ja, nächste Woche geht's dann weiter mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin. Seid gespannt, wer es ist und ansonsten Glocke aktivieren. Schreibt gerne whatever ihr wollt, Feedback unter das Folgenbild oder persönlich. 5 Sterne geben, teilt das, wenn ihr nicht genug davon bekommt und dann bin ich in der nächsten Woche wieder zurück. Also macht's gut, Leute. Ciao.
Das war die Extra-Runde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.